Ja, vielen Dank für eure Gebete und ich glaube oder ich hoffe, dass ihr feststellt und dass ihr erlebt, dass diese Gebete nicht wirkungslos sind, sondern dass Gott diese Gebete wirklich beantwortet. Und wie gerade der junge Bruder das gebetet hat, ja, für den Segen der Gemeinschaft, den Gott uns gibt, für seine Gegenwart, die wir erleben dürfen. Und auch ich bin sehr dankbar dafür. Dankbar für den Tag, dankbar für das, was wir heute hören durften. Morgenandacht, auch jetzt die erste Einheit von Daniel. Und Daniel hat das eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Auch mir ging es so, das kommt vielleicht auch in meinem Thema vor. Ich werde mich wiederholen. Aber Daniel hat, wie gesagt, das sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass diese Wiederholung eigentlich nicht schaden muss, sondern im Gegenteil uns helfen kann. Und selbst Gottes Wort spricht ja davon, dass Wiederholungen wirklich ihren Zweck und ihren Segen auch haben. Ich werde, glaube ich, mehr oder weniger nahtlos an das Thema von Daniel anknüpfen können. Er sprach über die Niederlagen, die uns im Leben begegnen. Er hat auch immer wieder diesen Ausdruck gebraucht, eben nicht aufzugeben. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass die Bibel uns das eigentlich sehr, sehr deutlich zeigt. Das haben wir an seinem Beitrag ja gehört und ich hoffe, dass wir das auch in dem erkennen werden, was wir jetzt in dieser zweiten Einheit gemeinsam besprechen wollen. Die Bibel lehrt uns, dass es gut für uns ist, dass es möglich für uns ist und dass es richtig und logisch sinnvoll ist, eben nicht aufzugeben. Und das ist unser Thema. Wir sprechen über Wettkampf, über Kämpfe im Allgemeinen und wir haben eine ganze Reihe Beispiele von Sportlern gehabt und ich habe auch noch einmal ein Beispiel von einem Sportler, ich glaube, der uns weniger bekannt ist, seine aktive Zeit war in den 90er Jahren. Ich habe das Beispiel vor Jahren schon einmal gebraucht und zwar geht es um Derek Redmond. Er ist Brite, heute 56 Jahre alt, ehemaliger Leichtathlet. Seine Paradedisziplin ist der 400-Meter-Sprint oder war der 400-Meter-Sprint und er hat eine ganze Reihe nationaler Rekorde aufgestellt, hat Erfolge gefeiert, Höhepunkte erlebt und einer dieser Höhepunkte war die Teilnahme an den Olympischen Spielen 1992, damals in Barcelona. Und er war einer der Favoriten eben auf den 400-Meter-Sprint. Er hat den Vorlauf gewonnen, er hat das Viertelfinale gewonnen. Und dann kam das Halbfinale und im Halbfinale hat er sich ganz tragisch verletzt. Das bekanntere Bild von ihm, das vor allen Dingen seinerzeit durch die Medien ging, ist eigentlich dieses hier, wo er mit schmerzverzerrtem Gesicht seinen 400-Meter-Lauf quasi zu Ende bringt. Aber was ist passiert? Im Halbfinallauf, er liegt in aussichtsreicher Position, auch diesen zu gewinnen, reißt ihm nach 250 Metern eine Muskelfaser am Oberschenkel. Er sinkt abrupt zu Boden, stoppt in vollem Lauf und fängt an, vor Schmerzen zu weinen. Olympia, dabei sein, Aussicht auf die Goldmedaille. So, und jetzt beginnt ein Kampf in ihm. Was machen? Abbrechen, liegen bleiben, was bringt's noch? Oder weiterlaufen. Und er entscheidet sich dazu, aufgeben ist keine Option. Er ist nicht bereit, dazu aufzugeben. Der rappelt sich auf und fängt an, Richtung Ziel zu humpeln. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Dadurch bricht einer der Zuschauer die Absperrungen zum Stadion, zur Rennbahn, läuft irgendwie an den Sicherheitskräften vorbei, lässt sich von nichts aufhalten und rennt zu Derek Redmond hin und greift ihm quasi unter die Arme. Und der Mann, den ihr hier seht, das ist sein Vater. Und er sagt zu ihm, hey Derek, hör zu, das musst du nicht tun. Dieser Lauf, der ist verloren. Aber Derek, er lässt sich davon nicht abhalten. Er sagt, nein, ich mache es. Und dann sagt der Vater diesen ganz bemerkenswerten Satz, okay, dann lass es uns gemeinsam beenden. Und wisst ihr, ich finde das eigentlich ein so schönes Bild, das wir auf unser geistliches Leben übertragen können. Also wenn du an einem Punkt bist, wo du in Erwägung ziehst, aufgeben zu wollen oder aufgeben zu können, und ich habe das gestern ganz stark gefunden von euch, wie offen ihr in euren Zeugnissen wart. Ich bin schlecht in Namen, das wisst ihr, oder diejenigen, die mich kennen, wissen das, aber ich fand von einem jungen Bruder, der hier vorkam und sagte, ich habe die Situation erlebt, dass ich mir morgen nicht in den Spiegel schauen konnte. Wisst ihr, ich habe mich bei diesem Zeugnis wiedergefunden. Auch ich kenne diese Zeit. Er sagte, der Johannes war es, ja, dass er an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen ist, wo er einfach nicht wusste, wie oder ob es weitergehen soll. Aber aufgeben war für ihn keine Option. Und das ist genau das, was ich euch vermitteln werde. Und ich glaube, so wie Johannes das gestern sagte, dass diese Tiefpunkte in unserem Leben kommen werden. Sie gehören dazu. Das lesen wir in der Bibel, und Daniel hat das heute auch schon zum Ausdruck gebracht, weil das sind die Momente, wo Gott, da wo wir gebrochen werden, da kann Gott etwas Neues in uns anfangen, da kann Gott etwas in uns beginnen. Das sind die Gelegenheiten, wo Gott uns eben verändern kann. Und so, wir befinden uns eben alle in einem Wettlauf des Lebens. Wir hörten das in diesen Tagen immer wieder. Ja, es geht uns nicht um die Medaille, es geht uns um keinen Ruhm in diesem Sinne, aber es geht uns darum, einmal bei Gott sein zu können und von ihm die Siegeskrone überreicht zu bekommen. Und in diesem Wettlauf des Lebens, da gibt es Phasen, da läuft es eben richtig gut, nicht wahr? Kennt jemand von euch diesen Ausdruck Runner's High? Wer kann das mal erläutern? Was verbirgt sich dahinter? Ja, Raffi? Genau. Ja. Also ist ein typisches Phänomen bei Langstreckenläufern, ja, dass wenn sie, man sagt oder man stellt fest, das tritt manchmal so nach etwa einer Stunde ein, dieses Runner's High, da hast du das Gefühl, du bist so vollgepumpt mit Dopamin, und ich weiß nicht, welche Hormone da eine Rolle spielen, ist auch nicht so entscheidend, aber du bist auf einem Hochgefühl, du hast das Gefühl, du kannst echt unendlich weiterlaufen, du hast kein Schmerzempfinden in dem Moment, dir brennen nicht die Füße oder sonst irgendwas, und ich weiß, auch diese Phase erleben wir im Leben, ja, wo Gott uns wirklich segnet, wo wir ein Runner's High haben und wo wir manchmal gar nicht damit rechnen, dass es nochmal eben in die andere Richtung gehen kann. Aber die Bibel, wie gesagt, zeigt uns das wirklich ganz deutlich. Es gibt eben diese Phasen, da tauchen Hindernisse in unserem Leben auf, da erleben wir Niederlagen und da sind wir manchmal kurz davor, wirklich das Ziel aus den Augen zu verlieren. Und da möchte ich dir jetzt oder aus dem Wort mitgeben, dass es eben einen gibt, einen Vater im Himmel gibt, der will, dass du weiterläufst, der dir unter die Arme greifen will, der dir helfen will, ans Ziel zu kommen. Und ja, die Bibel sagt es, ich glaube, Daniel hat es vorhin auch gesagt, ja, er ist Anfänger und er ist eben auch Vollender unseres Glaubens, und mit ihm können wir es schaffen, mit ihm können wir ans Ziel kommen. Und wisst ihr, das Schöne ist, Jesus weiß um diesen Wettkampf in unserem Leben. Und Jesus weiß auch, dass es manchmal ganz hart ist, weil er war selber Mensch und er war selbst auf der Erde und er wurde selber auch versucht. Deswegen kann Jesus mit uns mitfühlen. Und mich hat seit längerer Zeit ein besonderer Vers beschäftigt. Ich hatte den auch schon mit unseren Jugendlichen mal besprochen. So für die Herforder wird das so ein bisschen Wiederholung sein, ganz konkret. Es ist der Vers in Lukas 21, Vers 19. Da sagt Jesus etwas ganz Besonderes. Sorry, ich habe hier versäumt zu drücken. Das ist noch der Dialog. Derek mit seinem Vater. So, in Lukas 21, Vers 19, da sagt Jesus: Gewinnt eure Seelen durch Beharrlichkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen Bibelvers liest, dann stellt sich uns vielleicht schon die Frage, was heißt das jetzt eigentlich, wenn Jesus sagt, gewinnt eure Seelen, andere Übersetzungen sagen, gewinnt euer Leben durch Beharrlichkeit. Und ich möchte mir das mit euch gemeinsam erarbeiten und möchte euch einen Weg zeigen, wie ihr aus einem solchen Bibelvers vielleicht mehr rausholen könnt, als ihn nur zu lesen und vielleicht auch einfach darüber hinwegzugehen. Was Jesus hier mit eigentlich sagen will, ist: sei standhaft. Das ist der erste Punkt, mit dem ich euch, den wir gemeinsam ein wenig besprechen wollen. Was Jesus hier sagt, ist: durch Standhaftigkeit wirst du dein Leben gewinnen. Und das ist etwas, was unbedingt mit dazugehört, wenn wir darüber sprechen, eben nicht aufzugeben. Und ich halte es auch hier für wichtig, ähnlich wie wir das vorhin gehört haben, dass wir auch hier zu diesem Vers einfach mal den Kontext betrachten sollten. Zu welcher Gelegenheit sagte Jesus das? Und uns fällt hier eben auf, dass Jesus in diesem Kapitel, Lukas 21, über die zukünftigen Dinge spricht. Auch in den Kapiteln davor in den anderen Evangelien sind es einige Kapitel, wo Jesus von den Dingen in der Zukunft spricht. Und das Interessante ist, das, was Jesus hier sagt, in Lukas 21, das hört sich irgendwie für die Jünger nicht so gut an. Zumindest wenn ich mich in ihre Situation hineinversetze, würde ich sagen, da kommt ganz schön was auf uns zu. Jesus spricht von der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Er spricht über Verfolgungen, die eintreten werden. Er spricht von der Verführung, die durch Menschen geschehen. Er spricht von Menschen, die sich als Christus ausgeben werden. So, spricht davon, dass es Verrat geben wird von eigenen Verwandten, also dass man, wir würden heute sagen, dass eigene Verwandte einen irgendwo anzeigen würden, anschwärzen würden. Und das alles soll in der Zukunft passieren. Es sind die sogenannten Endzeitreden Jesu. Und ich weiß nicht, was für Eindruck die Jünger gehabt haben werden, aber ich glaube, wir würden sagen, das sind schlimme Zeiten, die da auf uns zukommen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass Jesus wiederholt von seinem Tod sprach und auch jetzt davon erzählt, dass er eben zum Vater zurückkehren wird. Und das heißt ja mit anderen Worten, die Jünger werden in dieser Zeit auf sich allein gestellt sein. Und was Jesus ihnen hier sagen will, ist, dass sie sich eben nicht erschrecken sollen. Jesus macht ihnen Mut. Macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verantworten werdet. Alles in diesem Kapitel Lukas 21. Ich werde euch Weisheit geben. An einer anderen Stelle spricht er davon, kein Haar von eurem Kopf soll verloren gehen. So die Haare auf deinem Kopf, sagt Jesus, die sind gezählt. Und dann eben diese Aussage, macht euch keine Sorgen, ich werde für euch sorgen, sondern gewinnt euer Leben durch eure Standhaftigkeit, durch eure Beharrlichkeit. Und das heißt, darin liegt ein Schlüssel, eben weiterzumachen, trotz schlimmer Zeiten, trotz schwerer Zeiten, die uns eben treffen können. Und jetzt ist die Frage, was verbirgt sich eigentlich hinter der Standhaftigkeit? Was ist Beharrlichkeit eigentlich? Und natürlich, wir könnten jetzt irgendwie ein Synonymwörterbuch nehmen oder überhaupt einfach mal nachschlagen, ein Fremdwort, ich weiß nicht, ob es in einem Fremdwortwörterbuch auftauchen würde, aber wir haben noch eine andere Möglichkeit. Und zwar wissen wir, dass das Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde. Und es ist manchmal echt erhellend und hilfreich, wenn wir uns die griechische Bedeutung von Worten herleiten oder mal so ein bisschen nachforschen, was meint dieses Wort eigentlich? Gibt es andere Möglichkeiten, wie es übersetzt werden könnte? Und es gibt da eine Website, ich glaube, viele von euch werden sie schon kennen, das ist die Seite bibelkommentare.de. Und auf dieser Seite gibt es eine Studienbibel. Und in dieser Studienbibel sind die griechischen Bedeutungen verlinkt. Ich dachte, dass ich euch das hier mal demonstrieren könnte, aber ich habe meinen Laptop nicht hier, funktioniert nicht, ist aber nicht schlimm. Ihr könnt euch damit einfach mal auseinandersetzen, auf der Seite bibelkommentare.de die Studienbibel aufrufen und dann könnt ihr eine Textstelle eingeben und dann findet ihr zu den einzelnen deutschen Worten eben die griechischen Hintergrund oder die griechischen Worte. Und da stellen wir fest, dass das griechische Wort für Standhaftigkeit hypomone heißt. Das heißt, Jesus sagt an dieser Stelle, gewinnt eure Seelen durch Hypomone. Und obwohl dieses Wort Beharrlichkeit oder Standhaftigkeit in dem Neuen Testament gar nicht so häufig auftritt, stellen wir fest, dass das griechische Wort Hypomone sehr viel häufiger vorkommt, nämlich im Neuen Testament insgesamt 32 Mal. Das Interessante ist, dieses Wort ist in seiner Bedeutung auch nuanciert, so wir können das unterschiedlich übersetzen. 29 Mal wird das Wort wiedergegeben in der Bedeutung Geduld. Einmal wird dieses Bibelwort wiedergegeben als Ausharren. So Ausharren ist natürlich so ähnlich wie Geduld, ja, aber ich kann geduldig auf eine Sache warten. Ausharren heißt unter schwierigen Bedingungen etwas aushalten, hat auch mit Geduld zu tun. Und deswegen ist auch eine weitere Bedeutung eben das geduldige Ausharren oder auch das geduldige Warten. So, was sagt uns diese Information? Das heißt, wenn wir jetzt wissen wollen, was meint Jesus damit, dass wir unser Leben gewinnen durch Standhaftigkeit, dann können wir jetzt diese 32 Bibelstellen einfach mal nachschlagen und gucken, was sagt Jesus jetzt eigentlich alles über, oder was sagt die Bibel, was sagt das Neue Testament, eigentlich jetzt alles über Standhaftigkeit. So, ich werde das gleich, gleich mal mit euch durchgehen. Mögliche Bedeutungen für dieses Wort Hypomone sind das hoffnungsvolle Ausharren, Beständigkeit, Aushalten, Geduld, geduldiges Warten und eben Standhaftigkeit. Und um das Ganze jetzt mal in einem geistlichen Kontext oder im Kontext des Glaubens zu definieren, würde ich Standhaftigkeit als etwas bezeichnen oder als eine Eigenschaft bezeichnen. Es ist ein Mensch, der sich durch die größten Prüfungen und Leiden nicht von seinem Vorsatz und von seiner Treue zum Glauben abbringen lässt. Das ist Standhaftigkeit. Ein Mensch, der eben unter keinen Umständen bereit ist, aufzugeben. Und das ist das, was Jesus sagt. Gewinnt euer Leben durch Standhaftigkeit. Und wir werden jetzt feststellen, wenn wir diese einzelnen Bibelworte nachschlagen, warum Standhaftigkeit in unserem Leben wirklich wichtig ist. Jetzt habe ich mit einer Bibelstelle angefangen, weil ich sie für wichtig halte. Sie ist quasi unserem Motto entnommen aus dem 1. Korintherbrief. So. Warum ist Standhaftigkeit oder warum wir Standhaftigkeit brauchen? Und ich habe mit einer Bibelstelle angefangen, wie gesagt, was das unser Motto auch wiedergibt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, 26, 27. In diesem Vers taucht Hypomone nicht als griechisches Wort auf, aber es geht ganz eindeutig daraus hervor, dass Paulus eben sagt, wir brauchen Standhaftigkeit, wir schlagen nicht ins Leere, wir enthalten uns aller Dinge, um den Wettkampf zu gewinnen. So, wir brauchen Standhaftigkeit, um den Lauf zu vollenden. Ich werde Bibelstellen nur ganz kurz anreißen, so ihr könnt sie euch notieren, könnt das mitnehmen, könnt das nacharbeiten. Es geht mir wirklich darum, wie können wir eben aus einem einzelnen Vers, den wir in der Bibel haben, möglichst viel herausnehmen, quasi eine kleine Bibelarbeit. So, der erste Vers, wo jetzt Hypomone, keine Sorge, wir gehen nicht alle 32 durch, aber der erste Vers, wo wirklich Hypomone auftaucht, ist der Bibelvers Hebräer 10, Vers 36. Und hier heißt es jetzt wie folgt: Ihr braucht Geduld, ihr braucht Hypomone, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen empfangt. Davor spricht der Hebräerbriefschreiber davon, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen sollen, es eine große Belohnung hat. Es geht also auch wieder um Situationen, die uns in unserem Leben schwerfallen, ja, wo wir Vertrauen lernen müssen. Und hier heißt es jetzt, dass wir eben Standhaftigkeit brauchen, um Gottes Verheißungen zu erleben. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, wenn wir durchhalten, dann werden wir unser Leben gewinnen können. Eine zweite Bibelstelle, wo wir Standhaftigkeit brauchen, ist der Vers in Jakobus 1, Vers 4. Und auch hier geht es wieder darum, ich lese mal die Verse davor auch mit. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedene Anfechtungen geratet und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld, also Hupomone, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Das heißt, wir brauchen Standhaftigkeit in unserem Leben, um vollkommener werden zu können, damit wir in unserem Leben eben keinen Mangel leiden. Und da wird es manchmal Durststrecken in unserem Leben geben, die Gott gebrauchen kann, um uns zu verändern. Das heißt, an der Stelle brauchen wir Standhaftigkeit, um vollkommener zu werden. Und da gibt es noch eine ganze Reihe mehr Bibelstellen. Ich möchte das jetzt bei diesen drei Stellen belassen. Der nächste Punkt, wodurch erreichen wir Standhaftigkeit? Und hier bleibe ich jetzt im Jakobusbrief. Und da heißt es in dem Vers, den ich gerade gelesen habe, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Jakobus spricht von Anfechtungen, die uns in unserem Leben begegnen können. Ihr habt das gestern nochmal in euren Zeugnissen gesagt, wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass das etwas ist, was wir erleben, ganz klar. Da sind Versuchungen, da sind Anfechtungen. Aber wenn wir hier wenn wir das ertragen, wenn wir im Glauben an Christus festhalten, dann wird das in unserem Leben Standhaftigkeit hervorrufen, die wir an anderer Stelle wieder einsetzen können. Und Jakobus sagt hier, dass wenn echter Glaube sich bewährt, dann bringt er Standhaftigkeit hervor. So, was heißt Bewährung? Wie bewährt sich der Glaube? Vielleicht verstehen wir das besser, wenn wir sagen, es hat sich bewährt, vor einer Klausur zu lernen. Das macht unbedingt Sinn, weil dann kann man Wissen abrufen. Und was Jakobus uns hier eben sagen will, ist, dass Gott in unserem Leben manchmal Situationen zulässt, in denen wir eben uns im Glauben bewähren müssen, wo wir Gott zeigen können, ja, wir glauben, wir halten an ihm fest. Und da, wo unser Glaube eben auf die Probe gestellt wird, da bewirkt er Standhaftigkeit, wenn wir uns bewähren. Und wir machen letztendlich von unserem Gottvertrauen Gebrauch und, wie gesagt, können es dann an anderer Stelle wieder einsetzen. Ich habe da an ein Beispiel gedacht, das wir bei uns in der Firma umsetzen wollen oder dabei sind, das Ganze umzusetzen. So, es geht darum, die größten Angriffe in der IT oder die größten Schwachstellen in der IT sind eigentlich die eigenen Mitarbeiter, ja, die mal einen USB-Stick nehmen, die ihn an einen Laptop oder einen Rechner anschließen und dadurch Schadsoftware ins Netzwerk bringen können. Oder da kommt eine E-Mail an, da ist ein Link und man klickt auf den Link und schon lädt man sich ein Programm. So, was unser Chef jetzt vorhat, ist Folgendes: Er will uns als Mitarbeiter alle schulen. Da kommt dann jemand zu uns ins Haus, worauf wir achten wollen, zeigt die Schwachstellen auf. So, und dann vergeht eine gewisse Zeit und dann wird von dem Unternehmen, das die Schulung bei uns durchführt, uns ein paar E-Mails zusenden. Die bekommen dann alle Mitarbeiter und dann wird halt geguckt, wer hat aufgepasst, wer hat in der Schulung was mitgenommen und wer hat geklickt. Awareness-Schulung. So, wer bewährt sich? Wer setzt das um, was er lernt oder was er vermittelt bekommen hat. Und wisst ihr, genauso ist es auch in unserem Glauben. Gott lässt manchmal Situationen in unserem Leben zu, wo wir uns in unserem Glauben eben bewähren können. Und das wird in unserem Leben Standhaftigkeit hervorrufen. Es gibt in unserer Bibel eine ganze Menge Beispiele, wo wir sehen, dass Menschen standhaft geblieben sind oder dass Menschen standhaft waren. Und wir können uns die Menschenbilder anschauen, wir können uns das Leben dieser Menschen anschauen. Was hat dazu geführt, was hat ihnen geholfen, standhaft zu sein? Und auch hier habe ich drei Bibelstellen für euch. Da ist unter anderem Petrus jemand, der es gelernt hat, standhaft zu sein. Und er gibt das jetzt den Empfängern seines Briefes weiter. In 2. Petrus 1, 5 und 6, da spricht er eben davon, dass wir standhaft sind in der Enthaltsamkeit oder in der Selbstbeherrschung. Vielleicht lese ich uns diesen Bibelvers auch mal direkt. 1. Petrus Kapitel 1 und die Verse 5 und, nein, 2. Petrus 1, sorry. 2. Petrus 1, Vers 5 und 6. Darum bringt gerade deshalb allen Fleiß auf und bietet in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Geduld, Standhaftigkeit, in der Geduld die Gottesfurcht. Das heißt, wir brauchen, um enthaltsam leben zu können, um uns selbst beherrschen zu können, brauchen wir Standhaftigkeit. Ein Beispiel dafür, wo sie zum Einsatz kommen wird. Paulus sagt in dem Brief an die Thessalonicher, dass wir in Christus ein Beispiel haben, der geduldig war, der standhaft war. Christus, der das griechische Wort, der Hupomone hatte. Und das nächste Beispiel, Jakobus, er weist uns auf die Geduld Hiobs hin, auf die Standhaftigkeit Hiobs hin. Und hier können wir uns das Lebensbild Hiobs vor Augen halten. Wie hat Hiob, auf welche Art und Weise hat Hiob Standhaftigkeit gelernt? Und wie gesagt, auf diese Art und Weise können wir eben rauskriegen, was Jesus damit meint. Was es mit der Standhaftigkeit auf sich hat, wie wir unser Leben wirklich gewinnen können und warum wir Standhaftigkeit in unserem Leben brauchen. Und warum das so ist, warum sich Standhaftigkeit wirklich lohnt, das ist unser nächster Punkt und der letzte Punkt zu dem ersten Hauptgedanken sei standhaft. Ich glaube, ihr seht das nicht. Der letzte Punkt heißt, warum lohnt es sich, standhaft zu sein? Und hier habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, die in Offenbarung 3, Vers 10 steht. Und ich möchte euch diesen Vers einmal nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Offenbarung 3, Vers 10. Sorry, ich hätte diesen Bibelvers vielleicht schon mal aufrufen sollen. Hier sagt Jesus Folgendes: Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, Hupomone zu haben, weil du dich daran gehalten hast, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Was Jesus hier sagt, ist, dass wenn wir uns dazu entscheiden, standhaft zu bleiben, wenn wir das in unserem Leben wirklich umsetzen, dann wird auch Jesus uns erhalten. Gerade dann, wenn wir es am nötigsten bewahren. Er wird uns erhalten und bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Das ist ein besonderes Versprechen, das Jesus uns gegeben hat. Das zeigt mir mit anderen Worten, dass Jesus eben Acht darauf hat. Okay, ich habe euch den sogar mitgebracht, sorry. Das ist der Bibelvers nach der neuen Genfer Übersetzung, Offenbarung 3, Vers 10. So, dass Jesus uns zusagt oder uns dieses Versprechen gibt, dass auch er uns bewahren wird, wenn wir standhaft sind, zeigt uns ganz klar, dass er eben Acht darauf hat, ob wir standhaft sind in unserem Leben. Ob wir wirklich zu denen gehören, die ihr Leben durch Standhaftigkeit gewinnen. Und es lohnt sich, standhaft zu sein, weil, auch das ist es, was wir heute Vormittag schon gehört haben, unter Jesu Schutz zu stehen, heißt ja letztendlich Sieger zu sein, weil Jesus uns zu Siegern in unserem Leben macht. Und an dieser Stelle möchte ich auf einen zweiten Punkt kommen, der jetzt näher an unserem Thema dran ist. So, wir erkennen, Jesus fordert uns zur Standhaftigkeit auf und er sagt, wenn wir das wirklich machen, wenn wir standhaft sind, dann tut er wieder etwas für uns, was uns hilft, standhaft zu bleiben. Es ist wie ein Kreislauf, in dem wir uns befinden dürfen. Und dieser zweite Hauptgedanke heißt jetzt wie unser Thema, gib nicht auf. Und ich möchte dir zeigen, was Jesus eben tut oder was Jesus getan hat, damit wir in unserem Leben nicht aufgeben sollen und nicht aufgeben brauchen. Der erste Punkt. Und ich glaube, die Punkte, die wir jetzt hören werden, so wie dieser, Jesus liebt dich. Jedes Kind weiß, dass es von Jesus geliebt wird, weil es ist, also da, wo wir einen Gemeindekontext haben oder wo wir in einer Gemeinde aufwachsen, wo wir groß werden, wo wir schon als Kind in den Gottesdienst kommen, da wird uns schon in der Sonntagsschule beigebracht, Jesus liebt dich. Aber wisst ihr, das hört sich manchmal so banal an, aber das ist von ungeheurer Bedeutung für uns. Und es ist gut und wichtig für uns, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten. Und gerade in dem Moment, wo wir am Boden sind, wo wir Niederlagen erleben, gerade da, wo wir eben das Gefühl haben, aufgeben zu wollen, sich dann vor Augen zu halten, Jesus liebt mich. Jesus liebt mich und das erkennen wir in dem Wort immer wieder und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, wenn es darum geht, eben nicht aufzugeben. Jesus liebt Menschen, die ihn aufrichtig suchen. Und ich habe hier die Bibelstelle aus Markus 10, 21. Ihr kennt diese Geschichte, wo der junge Mann, der offenbar sehr reich gewesen ist, zu Jesus kommt und sagt, Herr, was soll ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus gibt ihm eigentlich durch das Gespräch das Zeugnis, dass er wirklich aufrichtig ist, dass dieser Mensch es wirklich echt meint. Und Jesus liebt eben diese Menschen, die aufrichtig sind. Und zur Aufrichtigkeit gehört eben auch das, dass wir da, wo wir am Boden sind, dass wir zu Christus kommen, so sagen wir, Herr, was muss ich tun? Ich bin gefallen, ich habe keinen Sieg gehabt, aber was muss ich wirklich tun, um Leben zu bekommen, um Sieger sein zu können? Und wir erkennen hier, Jesus liebt Aufrichtigkeit. Jesus liebt Menschen, die aufrichtig sind. Denn es heißt in Markus 10, 21, und das ist übrigens die Geschichte wird uns ja in mehreren Evangelien wiedergegeben, aber nur hier in Markus 10, 21 heißt es dann, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach, eines fehlt dir. Und weißt du, da wo du aufrichtig bist, vielleicht bist du in einer Phase, wo du merkst, Mensch, mein Glaubensleben ist ins Stocken geraten. Irgendwie komme ich nicht so richtig vorwärts. Irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, ich weiß nicht, was das ist. Da wo du aufrichtig zu Jesus kommst, und das lehrt mich diese Begebenheit mit diesem jungen Mann, da legt Jesus den Finger in die Wunde. Das werden wir erleben, das werdet ihr erleben. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Jesus liebt Menschen, die aufrichtig sind. Worin zeigt sich das? In Johannes 15, 13 und 14 heißt es, dass niemand größere Liebe hat oder haben kann, als dass er sein Leben lässt, für seine Freunde. Und dann sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, ihr seid meine Freunde. Und weißt du, wenn du Nachfolger bist, wenn du zu Jesus gehörst, Dann sagt Jesus, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Wir werden gleich noch ein wenig genauer auf diesen Punkt eingehen, aber Jesus hat sich für uns hingegeben, eben weil er uns liebt. Und im ersten Johannesbrief, da heißt es dann, 1. Johannes 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollten das Leben für die Brüder lassen. So, hier geht es dann auch wieder um unsere Hingabe. Aber was ich dir sagen möchte, oder was die Schrift, was Gott dir sagen möchte, ist, dass er dich liebt. Und ich habe auch eine Stelle aus dem Alten Testament, wo eben Gott zu Jakob sagt und damit zu seinem Volk sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich auch zu mir gezogen aus lauter Güte. So, es ist Gottes Güte, dass wir gerettet werden können. Jesus liebt uns. Und weil er uns liebt, hast du allen Grund dafür, einfach nicht aufzugeben. Ich hatte das gerade schon angeführt. Warum es sich lohnt, nicht aufzugeben, ist auch, weil Jesus für uns gestorben ist. Jesus war vollkommen klar, dass es nicht reicht, oder dass es für ihn nicht ausreichend sein wird, einfach nur auf die Erde zu kommen. Er wusste, dass er für die Menschen sterben muss. Und Jesus ist trotzdem gekommen. Er ist gekommen, um für uns zu sterben. Deswegen lohnt es sich nicht aufzugeben. Jesus, er hat die Strafe, die wir verdient haben, Niederlagen, die wir erlebt haben, die hat er auf sich genommen. Und er ist für unsere Schuld gestorben, damit wir Frieden haben können. Das heißt, Jesus, er will uns in unserem Leben Frieden geben. Er möchte, dass wir eben aus einer Niederlage wieder herauskommen können, dass wir wieder Glauben fassen, dass wir eben standhaft sind. Deswegen lohnt es sich, nicht aufzugeben. Er ist für uns gestorben, damit wir weiterleben können. Und er ist nicht nur für uns gestorben, sondern Jesus, er ist auch für uns auferstanden. Und hier möchte ich dich, er ist nicht nur für uns gestorben, sondern er ist auch für uns auferstanden. Und hier möchte ich uns noch einmal auch an die Seelsorge Jesu mit Petrus erinnern. Wir haben davon in diesen Tagen auch schon gehört und letztendlich auch heute Morgen davon gehört. Als Jesus auferstanden ist, da sagte er zu den Frauen, geht hin, sagt es den Jüngern und Petrus. Weil Jesus wusste, Petrus braucht Seelsorge. Petrus hat versagt, Petrus hat eine Niederlage erlitten, aber Jesus ist für ihn auferstanden, um ihn wieder zurechtzubringen. Und wisst ihr, ich mache das manchmal so, dass da, wo Namen in der Bibel genannt werden, hier in dem Fall Petrus, dass ich dort eben meinen Namen dafür einsetze, wo Jesus dann ganz persönlich zu mir spricht. Und es ist Jesus eben wichtig, dass wir erkennen, dass wir glauben, dass er für uns auferstanden ist. Und weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, dürfen wir vertrauen und dürfen wir auch an ihm festhalten. Deswegen lohnt es sich eben, nicht aufzugeben. Warum es sich lohnt oder warum es sich nicht lohnt, aufzugeben, ist der, weil Jesus stärker ist. Eine Bibelstelle, die ich persönlich sehr mag, Hebräer 2, Vers 14, da steht, dass Jesus durch seinen Tod dem Teufel die Macht genommen hat. Weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, ist auch er daran gleichermaßen beteiligt, um durch den Tod den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hatte, nämlich den Teufel. Jesus hat durch seinen Tod dem Teufel die Macht genommen. Jesus ist stärker. Christus ist dazu erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er hilft auch uns dabei, eben den Mächten der Finsternis Widerstand zu leisten. 1. Johannes 3, Vers 8, er ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das heißt, Jesus kämpft ja mit uns, Jesus kämpft für uns. Und deswegen lohnt es sich nicht aufzugeben. Und er möchte uns zu verstehen geben, und das ist die Bibelstelle in Epheser 1, er möchte uns zu verstehen geben, dass die Kraft, mit der Gott der Vater Jesus auferstehen ließ, die gleiche Kraft ist, mit der er in unserem Leben wirkt. Es ist die gleiche Kraft, mit der er uns helfen will, mit der er uns in unserem Leben unterstützt, Niederlagen, Tiefpunkte, Rückschläge zu überwinden. Und Paulus sagt, er betet dafür, dass Gott eben die Augen unseres Herzens öffnet für diese Kraft, für diese Macht Gottes. Jesus ist stärker. Jesus ist nicht nur stärker, Jesus, er betet auch für dich. Daniel hat das heute Morgen schon recht ausführlich behandelt und sehr eindrucksvoll wiedergegeben. Und das ist eine Stelle, die mich persönlich wirklich sehr berührt, dass Jesus für mich betet. Und dieser Vers in Lukas 22, 31, der hat mich in meinem Leben persönlich einmal wirklich gerettet, wo ich an einem Tiefpunkt in meinem Leben angekommen war. Und dann Lukas 22, 31 zu lesen, das hat mir in dem Moment wirklich gerettet. Jesus betete für Petrus, weil er eben wusste, dass eine Versuchung auf ihn zukommen wird. Und in dem Moment konnte Jesus ihm einfach nicht so helfen, weil er nicht die Möglichkeit hatte, eben direkt bei Petrus zu sein. Aber was Jesus tat, war, dass er für ihn gebetet hat. Lukas 22, 31 oder 22, 32, ich habe für dich gebetet. Aber das ist nicht die einzige Stelle, die wir im Wort haben. In Johannes 17, Vers 20, das sogenannte hohepriesterliche Gebet, da betet Jesus zum Vater: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. So, Jesus betet für die, die nach den Jüngern zum Glauben kommen werden. Und damit sind wir mit eingeschlossen. Jesus betet zum Vater für uns. Und deswegen lohnt es sich, an ihm festzuhalten, weil er ganz persönlich, weil er namentlich für uns betet. Eine weitere Bibelstelle, Hebräer 7, Vers 25. Und wisst ihr, die Tatsache, dass ein und der gleiche Gedanke mehrfach in Gottes Wort Erwähnung findet, soll für uns einfach eine Bestärkung darin sein, dass Jesus das wirklich ernst meint, dass das Tatsache ist. Und Hebräer 7, Vers 25, da heißt es, daher kann er auch diejenigen vollständig erretten, die durch ihn, durch Christus zu Gott kommen, denn er lebt für immer, um für sie einzutreten. Für die Menschen, die zu Gott kommen, für die ist Jesus zu Rechten des Vaters und tritt eben für sie ein. Jesus, er betet für uns. Warum es sich nicht lohnt, aufzugeben? Weil Jesus alles weiß. Weißt du, hier zu den Jugendbibeltagen erleben wir schöne Zeiten, wir erleben eine gesegnete Zeit. Vielleicht haben wir so einen Runner's High. Und wir gehen motiviert in die Zeit nach den Jugendbibeltagen. Wir haben Kraft geschöpft. Wir wissen, wie wir kämpfen können. Wir wissen, dass wir Sieger sein können. Aber ich glaube, jeder von uns rechnet damit, dass es Zeiten geben wird, die für uns, für unser Glaubensleben wieder hart sein werden, die uns herausfordern werden, wo wir Niederlagen erleben werden. Aber Jesus weiß darum. Und dieses Wissen, das sollte uns wirklich etwas bedeuten. Dass Jesus auch die Rahmenbedingungen schafft. Und hier möchte ich euch nochmal an die Stelle, die wir heute Morgen hatten, ich habe die jetzt nicht notiert, an 1. Korinther 10, Vers 31 erinnern, dass eben Gott die Rahmenbedingungen dafür geschaffen hat, dass wir Anfechtungen, dass wir Versuchungen eben ertragen können. Und Jesus kennt unsere Lebenssituation. Und deswegen dürfen wir vertrauen. Und hier, ich möchte euch ein Beispiel geben, das mich einmal sehr beeindruckt hat. Es ist eine junge Frau, die es wiedergegeben hat, die im Krankenhaus arbeitete, auf der Onkologie. Und sie hat eine Patientin gehabt, die noch menschlich gesehen eine oder zwei Wochen zu leben hatte. Eine junge Frau, noch keine 40 Jahre alt, hatte zwei Kinder. Und diese Aussicht, für die Kinder nicht mehr da sein zu können, für die Kinder nicht mehr sorgen zu können, für die Familie nicht mehr da sein zu können, im Alter von 34 Jahren zu sterben, das ist nicht unbedingt motivierend, das macht nicht Mut, das macht Sorgen, das kann zu Verzweiflung führen. Und diese Frau, die das Zeugnis gab, hat Nachtschicht, ist auf der Station und ist völlig genervt, ist voller Probleme, weil sie in der Familie manche Schwierigkeiten haben, finanzielle Probleme haben, aber sie hat zwei gesunde Kinder, sie hat einen Mann, der sie liebt und so, sie ist völlig genervt und so genervt ist sie auch in dieser Schicht dabei und jetzt geht in irgendeinem der Zimmer die Glocke und sie muss jetzt auf ein Zimmer gehen, um da quasi einem Patienten zu helfen. Und jetzt kommt sie an dem Zimmer dieser schwer kranken Frau vorbei, die Tür steht leicht offen und dann hört sie, wie sie dieses Lied singt, weil Jesus lebt, habe ich Vertrauen. Weil Jesus lebt, ist fort die Angst, ja, weil ich weiß, er kennt die Zukunft, macht es doch Sinn zu leben, gerade weil er lebt. Und dieser Gedanke, weil Jesus die Zukunft kennt und dass eine Frau, die so schwer krank ist, die nur noch wenige Tage zu leben hat, so eine Kraft in Jesus hat und weil er die Zukunft kennt, das hat sie völlig verändert, das hat ihren Blick völlig verändert. Und Ich hoffe und wünsche, dass es uns eben genauso geht, weil Jesus unsere Zukunft kennt, weil Jesus unseren Alltag kennt, weil Jesus ganz genau weiß, wie es dir geht und wie du dich fühlst, macht es eben Sinn, weiterzumachen, macht es Sinn, wieder aufzustehen und eben nicht aufzugeben. Jesus kennt deine Zukunft und hier nehme ich jetzt nochmal Bezug auf Petrus, wo Jesus ihm quasi vorhersagt, in Lukas 22, 33, wo Jesus ihm vorhersagt, was kommen wird. Er sagt, ehe der Hahn dreimal krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus wollte das ja noch nicht mal wahrhaben. Aber es kam so, es ist so eingetreten. Und weil Jesus eben alles weiß, lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Und weil Jesus eben alles weiß, kann er ganz gezielt für uns beten. Und das wird er auch für uns tun. Ich hatte da an die Geschichte gedacht, wo zwei Männer, ich glaube es waren zwei, zu Petrus gekommen sind und sagen, wie ist das eigentlich bei euch? Zahlt ihr die Tempelsteuer? Und Petrus scheint in diesem Moment irgendwie ein wenig verlegen zu sein. Und das Interessante ist, Jesus wusste darum. Als Jesus jetzt in Petrus' Haus kommt, da stellt er eben nämlich genau diese Frage. Petrus, wie ist das? Müssen wir Tempelsteuer zahlen oder müssen wir es nicht zahlen? Ja, Petrus erklärt ihm das und dann sehen wir aber, wie Jesus vorgesorgt hat. Sagt Petrus, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ja, Petrus, du bist Fischer, geh, nimm deine Angel, wirf die Angel aus im See und der erste Fisch, den du fängst, der hat ein Zwei-Drachmen-Stück im Maul und geh hin und bezahl die Steuern für dich und für mich. So, Petrus war jetzt in einer Situation, er hat die Tempelsteuer offenbar nicht gezahlt und wusste nicht, wie er sich verhalten soll. Was soll er machen? Wie soll er antworten? Wie soll er damit umgehen? Und er wusste ja auch, wie man seinen Herrn versucht hat, wie man ihn versucht hat, in die Enge zu treiben. Und Jesus wusste das. Und Jesus hat an der Stelle vorgesorgt. Und das ist ein Stichwort für eine... Moment, jetzt bin ich ein wenig raus, sorry. Genau, Matthäus 17, das ist diese Geschichte der Tempelsteuer, das, was ich euch gerade wiedergegeben hatte. Jesus weiß, was zu tun hat. Und mit diesem Vorsorgen komme ich auf den nächsten Punkt, Punkt 6, warum es sich lohnt, nicht aufzugeben. Jesus will für dich sorgen. Wir haben in der Bibel ein Gleichnis, das Lukas uns wiedergibt. Und das ist das Gleichnis von dem unfruchtbaren Feigenbaum im Weinberg. Und Jesus gebraucht dieses Gleichnis ja als ein Bild auf Menschen, ein Bild auf Christen, die in ihrem Leben keine Frucht bringen. Und wir wissen aus dem Wort, dass es für einen Christen normal ist, Frucht zu bringen. Was Jesus aber feststellt, ist, dass als er auf der Erde war, er kam zu den Seinen, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und was er feststellt, ist, dass er zum Teil die Frucht im Leben der Menschen vergeblich gesucht hat. Und dieses Bild des fruchtbaren Feigenbaums gebraucht Jesus eben als Zustand für Menschen, die keine Frucht bringen. Und wir wissen, dass Jesus diesen Zustand auch bemängelt hat an einer anderen Stelle und dass er das nicht gut geheißen hat, dass es eben für uns als Kinder Gottes dazugehört, Frucht zu bringen. Und ich hoffe, dass auch du in deinem Leben gewillt bist, Frucht zu bringen. Weil wir eben dazu aufgefordert werden und weil wir es tun wollen. So, und wie geht dieses Gleichnis weiter? Ich denke, ihr kennt es ja. Da ist der Besitzer des Weinbergs und der sagt, weißt du was, ich bin seit 3 Jahren da. Und seit 3 Jahren suche ich Frucht auf diesem Feigenbaum und da kommt nichts. Hau ihn ab, denn er hindert das Land. Und jetzt tritt eben der Weinberggärtner ein. Oder jetzt kommt er und spricht zu dem Besitzer und sagt, weißt du was, lass mich noch ein Jahr. Ich will noch mal graben, ich will noch mal düngen. Ich will um diesen Baum sorgen, damit er eben doch Frucht bringen kann. Und hier an dieser Stelle zeigt Jesus eben ganz klar, dass er für uns sorgen will. Es ist Jesus eben nicht egal, wer wir sind oder wie wir sind. Es ist Jesus nicht egal, ob unser Leben Frucht bringt oder keine Frucht bringt. Jesus, er will für uns sorgen. Und ja, in dem Sinne bekümmert es Jesus eben auch, wie unser Leben verläuft. Es ist ihm nicht egal, ob wir nur Mitläufer sind oder ob wir ihm vom ganzen Herzen dienen, ob wir Frucht bringen oder keine Frucht bringen. Es bewegt Jesus und er möchte in unserem Leben etwas verändern. Und deswegen lohnt es sich eben nicht weiterzugeben, weil Jesus selbst, er will in unserem Leben sorgen. Er will sich um uns kümmern, er will graben, er will Bedingungen schaffen, damit wir in unserem Leben Frucht bringen können. Fruchtlose Bäume werden abgehauen, da sie nur ein Hindernis sind. Aber Jesus ist bereit, alles in seiner Macht Stehende zu tun, damit die Frucht in unserem Leben wieder sichtbar wird. Das heißt, Jesus selbst, er ist es, der für uns sorgt. Und wenn ihr euch jetzt diese 6 Punkte anseht, wie gesagt, die sind euch alle bekannt und ich glaube, ihr wusstet davon, bevor ihr hierher gekommen seid. Die erscheinen im ersten Moment trivial zu sein, einleuchtend zu sein, aber doch werden wir feststellen, dass es manchmal unglaublich herausfordernd ist, das Ganze für uns persönlich anzunehmen. Denn die Entscheidung dafür, und das ist der letzte Punkt zu diesem zweiten Hauptgedanken, die Entscheidung liegt letztendlich bei dir. Wie gehst du damit um? Du musst eben diese Entscheidung treffen, weiterzumachen. Und die Bibel zeigt uns, zum Teil ganz tragische Beispiele. Wir haben heute Morgen kurz davon gehört, der von Judas, der eine Entscheidung getroffen hat. Das war eine ganz tragische Entscheidung gewesen. Judas, er hat aufgegeben. Und ich glaube, dass er nicht hätte aufgeben müssen. Ich glaube, dass wenn er zu Jesus zurückgekehrt wäre, dass Jesus auch einen Weg für ihn hat. Aber Jesus wusste, dass Judas es nicht tun wird. Und Judas hat sich anders entschieden. Judas, er hat aufgegeben. Das bessere Beispiel, das wir haben, ist eben Petrus. Und Petrus ist ja ähnlich weit gegangen. Er hat seinen Herrn verleugnet. Er hat ihn dreimal verleugnet. Er hat geflucht, er hat geschworen, dass er diesen Menschen nicht kennt und nicht kannte. Aber Petrus gehörte zu denen, die eben nicht aufgegeben haben. Petrus hat für sich eine Entscheidung getroffen. Und als Jesus dann zu ihm kam und ihn nach der Auferstehung fragte, Petrus, hast du mich lieb? Da hat Petrus die Entscheidung getroffen und hat noch einmal von vorne angefangen. Und damit zeigt er uns das bessere Beispiel. Aber letztendlich liegt die Entscheidung bei uns. Und noch einmal auch hier der Gedanke, richte deinen Blick auf Jesus, denn er ist Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Hebräer 12. Und kurz davor in Vers 1, da heißt es ja davon, darum lasst uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Ausdauer in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ich füge jetzt hinzu, um für uns einzutreten. So, die Entscheidung liegt letztendlich bei dir. Und ich hoffe, dass dieser Tag heute, angefangen von der Morgenandacht, wo wir gehört haben, dass es sich lohnt, Jesus nachzufolgen, ihm zu dienen, auch über die erste Stunde, unser Umgang mit Niederlagen, ja, dass wir damit umgehen können. Und ich hoffe auch jetzt durch diese Stunde, dass wir eben Mut bekommen haben, dass wir standhaft in unserem Leben sind, dass wir dadurch unser Leben gewinnen können, aber dass wir eben auch dadurch, dass Jesus so viel für uns getan hat, dabei bleiben und eben nicht aufgeben. Ich möchte jetzt noch einmal Bezug nehmen auf das Beispiel, das ich uns eingangs von diesem 400-Meter-Läufer gebracht hatte, das Beispiel, an das ich uns gezeigt habe. Wisst ihr, für ihn gab es eigentlich keinen erkennbaren Grund, weiterzulaufen. Für uns wissen wir, dass es sich lohnt, weiterzulaufen, weil eine Krone für uns, ein Siegespreis für uns bereit ist, den Jesus selbst uns überreichen wird. So für uns lohnt es sich, weiterzulaufen. Und ich möchte noch einmal an dieses Bild erinnern, dass der Vater gekommen ist und dass er seinem Sohn unter die Arme greift und sagt, komm, dann beenden wir es gemeinsam. Und ich glaube, dass wir uns damit sehr gut identifizieren können, nämlich, dass Jesus, dass Gott, der Vater, uns helfen wird, dass er uns unter die Arme greift, dass er uns wirklich alles gegeben hat, dass wir diesen Lauf vollenden können. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, lasst ihn uns gemeinsam beenden. Lasst uns diesen Lauf wirklich gemeinsam beenden und gib nicht auf. Und wenn du kurz davor bist, ich glaube, ich bin überzeugt, dass Gott in diesen Tagen wirklich zu uns redet. Wenn du kurz davor bist, aufzugeben, dann hoffe ich, dass diese Jugendbibeltage dir echt Mut machen, weiterzumachen. Dass du Gelegenheiten suchst, dass du Gelegenheiten wahrnimmst, vielleicht manches auch in einem Gespräch zu klären, einem Gebet zu klären und wo es notwendig, wo es erforderlich ist, wirklich auch einen Neuanfang zu machen. Ich wünsche, dass Gott dir hilft, dass er uns hilft, wirklich den Lauf gemeinsam zu beenden. Gebt nicht auf. Amen.